Subkutan Podcast. Kultur zum Mitnehmen. Radio Bern, Radio.
Subkutan. Kultur, wo unter die Haut geht.
Culture that gets under your skin.
Herzlich willkommen zum Subkutan Talk auf Radio Bern Rabe. Heute zum Thema Musikbusiness zwischen Selbstverwirklichung und Selbstausbeutung. Nele Janke diskutiert live mit dem Sound Engineer Adrian Flück und mit dem Musiker und Dozent Peter Kraut.
Subkutan Talk.
Herzlich willkommen, liebe Hörer, zum Subkutan Talk. Heute diskutieren wir über die Arbeitsbedingungen im Musikbusiness. Wir fragen uns, welche Ausbildung brauchen Musiker, um zu überleben? Wie schafft man als Musiker den Drahtseilakt zwischen Selbstverwirklichung und Selbstausbeutung? Mein Name ist Nele Janke und ich begrüße meine beiden Gäste Peter Kraut und Adrian Flück. Peter Kraut ist von Haus aus Sozialwissenschaftler und Kulturvermittler. Peter Kraut leitete das Festival Taktlos und nun leitet er als Stellvertreter den Studiengang Musik an der Hochschule der Künste in Bern. Man könnte sagen, Peter Kraut züchtet im Auftrag des Staates Musiker. Mein zweiter Gast ist Adrian Flück. Adrian Flück, er ist Masterer und Cutter und führt das Studio Central Dubs. Er ist national und international als Live-Ingenieur unterwegs. Er ist ein Autodidakt. Adrian Flück ist ein Geburtshelfer für die Musiker. Er hilft, marktaugliche Musik zu machen. Ich begrüße euch. Die erste Frage geht an Sie, Adrian Flück. Haben Sie je überlegt, an einer Hochschule zu studieren?
Nein, eigentlich niemals, nein.
Und warum nicht?
Ja, ich komme mehr aus der, ich würde jetzt mal sagen, unabhängigen Musikszene. Also ich habe mich nie für kontrollierte Musik oder studierte Musik interessiert, sozusagen. Ich würde mehr sagen, so aus dem Rockbereich komme ich ursprünglich. Und ich habe auch das Gefühl, dass Schulen in gewisser Weise Musik oder freie Musik aus meiner Sicht verunmöglichen. Also dass dann zu viel studiert oder überlegt wird, was überhaupt gemacht wird und dass die Musik nicht aus dem Bauch kommt. Aber das ist jetzt ein bisschen übertrieben formuliert natürlich.
Gut, wir werden auf diesen Aspekt sicher darüber diskutieren. Ich gehe jetzt einmal mit einer Frage an Peter Kraut. Sie haben ja unter anderem als freier Musiker gearbeitet. Was hat Sie dazu bewogen, an einer Hochschule zu unterrichten?
Ich habe gemerkt, dass als Musiker das dann nicht die beste Wahl ist für mich. Also ich hatte so die obligate Rockband in den 90er Jahren, fand dann aber, dass meine Fähigkeiten und mein Interesse eher eben im Vermitteln liegen, im Organisieren, so in Zwischenbereichen. Und irgendwie hat sich dann halt ergeben, dass ich an einer Hochschule gelandet bin.
Und vielleicht können Sie uns kurz erklären, was man an einer Hochschule lernt, ganz konkret also, bei Ihnen.
Genau, bei uns an der Hochschule der Künste Bern gibt es eine große Musikabteilung. Dort lernt man alle klassischen Musikinstrumente, die es im Orchester gibt, Gesang, also klassische Musik. Wir haben eine Jazzabteilung. Wir haben Rhythmik, also Musik und Bewegung. Diese Leute arbeiten dann oft mit Kindern im Schulalter oder in der heilpädagogischen Praxis. Dann haben wir Oper. Und wir haben Musik und Medienkunst, ein Bereich, der sich halt mit Klängen, Skulpturen, Soundinstallations, Performances, solchen Dingen beschäftigt. Das sind Bachelor- und Masterstudiengänge.
Mhm. Nochmal zurück zu Adrian Flück. Wo würden Sie sagen, haben Sie denn Ihr Know-how oder Ihre Tools erlernt?
Hauptsächlich aus eigener Erfahrung, also Learning by doing sozusagen.
Und das ist eine Frage, die an beide geht. Welchen Sinn sehen Sie in einer Ausbildung von Musikern an einer Hochschule?
Das macht sehr viel Sinn, muss ich sagen, natürlich. Weil es gibt Musik, die an gewisse Skills, an gewisse handwerkliche Fertigkeiten gebunden ist. Also in der klassischen Musik fliegt man einfach auf die Nase, wenn man das Instrument nicht beherrscht. Weil da geht es vor allem auch ums Interpretieren, da geht es um die Tradition, die Literatur. In Musik und Medienkunst beispielsweise, dort bilden wir Leute aus, die nicht ein Instrument lernen oder spielen können müssen. Sie müssen aber etwas über Musik verstehen. Also es gibt verschiedene Zugänge. Und an der Hochschule ist die Aufgabe, junge Leute auf ihrem Weg zu begleiten. Es geht also, das Wort züchten, haben Sie vorhin erwähnt, das passt mir natürlich nicht so, weil wir haben keine fixe Vorstellung, wie diese Leute dann sich bewegen, sich ausdrücken. Das ist ihnen überlassen. Das ist von Anfang an eine ziemlich verantwortungsvolle Aufgabe auf beiden Seiten, für die Studierenden wie für die Dozierenden.
Aber worin sehen Sie denn, Adrian Pflück, den Vorteil, dass bei Learning by Doing und sozusagen nicht in einem geschützten Rahmen, was ja eine Hochschule, würde ich beschreiben, behaupten auch ist, zu lernen?
Ja, ich denke, aus der Szene, wo ich herkomme, wird viel Musik produziert, die sehr unabhängig daherkommt. Also die sich nicht an Regeln hält, oder in keinster Weise, was ich halt als sehr kreativ empfinde. Aber ich bin sehr einig mit dem Gedanken, dass man also klassische Musiker auf jeden Fall ausbilden muss, oder? Auch in anderen Medienbereichen, dass es eine Ausbildung braucht, weil man braucht die Tools und das Wissen, um seine Kunst oder sein Produkt zu vermarkten, oder? Und das ist sehr wichtig. Das braucht's, von dem her braucht es sicher Schulen. Ich einig mit allen.
Aber passiert es denn, dass Studenten von Ihrer Hochschule halt nicht im klassischen Bereich sind?
Nur eben, im Jazz. Das ist eine andere Tradition. Dort ist, man kann ja unterscheiden zwischen Interpretation und Autorschaft, oder? Und man kann sagen, im Jazz sind die Leute eher ihre eigenen Autoren und Komponisten. Sie lernen gewisse Basics. Man hat auch nicht so Partituren wie in der klassischen Musik, sondern muss von Anfang an selber seine Stimme finden. In der Klassik, wie gesagt, ist das in traditionelleren Bahnen und in der Musik- und Medienkunst gibt es eigentlich sehr wenig Regeln. Also als Beispiel, eine der ersten Übungen, die die Musik- und Medienkunststudierenden bei uns machen, sie kriegen das Thema Rauschen. So. Und dann müssen sie etwas machen zu diesem Thema. Egal mit welchem Medium, mit welchen Gegenständen, in welcher Umgebung. Also das ist dann schon eine sehr freie Situation.
Das heißt, daraus könnte ja auch wieder sehr unabhängige Musik entstehen.
Selbstverständlich, oder? Wenn man einen Anstoß gibt, selber zu denken, oder eben jetzt gerade, ich sag mal, Rauschen ist ein sehr interessantes Thema, dann auf jeden Fall fördert das die Kreativität, ja, auf jeden Fall.
Und was, das ist auch eine Frage, die an beide geht, was glauben Sie, wer hat bessere Karten auf dem Arbeitsmarkt, der Autodidakt oder der studierte Musiker? Und vielleicht auch, können Sie sagen, wo Sie glauben, wo liegen die Vor- und Nachteile, was man mitbringt?
Ich denke, es kommt auf die Frage der Vermarktung an, oder? Also das ist so ein Hauptthema, finde ich, das zu wenig diskutiert wird in der Musikszene, in der Kunstszene, oder wie bringe ich mein Produkt an den Mann? Und dann ist es schlussendlich eigentlich egal.
Und das, hätten Sie das Gefühl, lernt man an der Hochschule die Vermarktung nicht oder man lernt es eh überhaupt viel zu wenig?
Ich bin nicht sicher, was man genau lernt in diesem Bereich, weil jetzt gerade im Moment mit den neuen Medien, mit der Internetpräsenz oder mit sozialen Plattformen, ich weiß nicht, inwiefern das promotet wird, also wie die Leute informiert werden, wie man sich dort vermarkten, präsentieren kann. Da bin ich nicht ganz sicher.
Ich würde nicht einen zu starken Gegensatz aufbauen wollen zwischen autodidaktisch und quasi akademisch gelernt. Letztlich geht es darum, dass man als Musikerin, als Musiker einen hohen Gestaltungswillen hat, eine eigene Stimme findet. Und das geht auf beide Wege. Wir an der Hochschule haben einen Anspruch, dass man ein gewisses reflexives Niveau hat, dass man vielleicht auch mal Abstand nimmt, dass man gewisse Hürden einbaut absichtlich, um daran zu scheitern und sich Überlegungen zu machen, um das nächste Mal woanders zu landen, nicht? Aber die Praxis zeigt ja, dass beide Wege zum Ziel führen und es ist auch klar, am Ende fragt niemand, ob jemand ein Diplom hat. Ein Diplom ist überhaupt keine Garantie. Ein Diplom zeigt, dass man sich 3 oder 5 oder 7 Jahre nach gewissen Regeln mit einem Thema auseinandergesetzt hat. Aber am Ende ist die eigene Stimme, der Gestaltungswille, die Nische, die man findet, ist das Wesentliche. Und klassische Musiker oder Jazzmusiker sind genauso unabhängig wie Rock-, Trash-, Bluesmusiker. Ich meine, wenn man aus der Schule kommt, ist man auf dem Markt und dann muss man sich überlegen, wie man dort bestehen will. Und unser Anspruch ist schon, dass wir die Leute auch auf diesen Punkt hinführen. Gleichzeitig wollen wir ihnen eben den geschützten Rahmen geben. Ich finde es auch toll, dass der Staat das zur Verfügung stellt. So wie er Unis zur Verfügung stellt und Grundlagenforschung und Sportförderung und alles Mögliche.
Also das heißt, wenn wir zurückkommen auf das Thema Vermarktung, was ja ein Thema ist, das ist Gegenstand der Lehre an der Hochschule.
Genau, also wir haben mal beim Jazz, um beim Jazz zu bleiben, es gibt Selbstmanagement, die Studierenden müssen am Ende ihr eigenes Dossier abgeben, wir diskutieren das, sie müssen ihre eigene Webseite präsentieren, das wird von allen begutachtet, es gibt Feedbackrunden, sie gehen mit ihren Dozenten auf die Bühne und so weiter. Also wir geben da schon ziemlich Mühe, dass man sie auf diesen Punkt heranführt.
Wo haben Sie denn Anflug Vermarktung gelernt? Gibt es etwas, was Ihnen geholfen hat oder war das einfach probieren?
Ja, also in meinem Geschäft, im Studio bin ich jetzt mehr auf persönliche Kontakte aus. Das ist meine Art und Weise, mich zu verkaufen, sage ich jetzt mal. Ist auch eher meine persönliche Art, würde ich mal sagen. Und man muss ein Studio auch ein bisschen als eine Vertrauensinstitution sehen, wo sich Leute entscheiden dafür und dann auch bleiben, weil sie das Vertrauen haben, die Person kennen. Und von dem her bin ich nicht so drauf aus, wirklich jetzt, sage ich jetzt mal, eine Platte zu verkaufen, an den Mann zu bringen, über eine Plattform oder anders. Wie ich sehe natürlich, wie Künstler das dann machen. Also ich bekomme mit, wie sie ihr Produkt verkaufen. Aber ich persönlich bin mehr auf persönliche Kontakte aus.
Man kann ja auch sagen, auch eine Hochschule ist sowohl eine Vertrauensinstitution, man geht ja an einem Vertrauensverhältnis ein, Dozenten, Studenten, es ist ja eine intime Ausbildung und es ist ja auch der Ort, wo man eigentlich ein Netzwerk sich erschafft.
Absolut. Und wir geben den Studierenden auch den Rat, dass sie aktiv werden während des Studiums. Das machen sie auch. Wir haben beispielsweise eine Musikagentur, die vor allem im klassischen Bereich für Hochzeiten, Beerdigungen, Firmenanlässe, Geburtstagsfeiern sehr viele Studierende vermittelt, Bands, auch Jazzbands. Also das ist, wir geben denen die Infrastruktur und die wickeln das ab. Das gibt normale Musikverträge, Musikengagementverträge. Also das empfiehlt sich, aber ich glaube, das empfiehlt sich in jedem Studium, auch wenn man Sprache studiert oder Philosophie. Die Erfahrung kommt zu einem großen Teil auch aus der Praxis. Die Uni oder die Hochschule ist auch der Ort der Reflexion, da muss ein geschützter Rahmen da sein, aber letztlich ja, geht es darum, auch in der Praxis dann zu bestehen.
Wer kann denn heute von der Musik leben? Und ja... Großes Schweigen. Kann jemand noch von der Musik heutzutage leben?
Ja, es geht schon. Also im unabhängigen Bereich, wo ich jetzt mehr arbeite oder mit diesen Leuten, wo ich zu tun habe, ist wirklich harte Arbeit gefragt. Also die Leute, die sehr hart arbeiten, viel spielen und sich nicht einen großen Lebensstandard leisten, die können davon leben.
Wir reden da um ganz konkrete Zahlen, sondern nicht hoher Lebensstandard reden wir von. Wir leben von 3.000 bis 4.000 Franken.
Ich würde mal sagen, ja, maximal. Mhm. Aber es gibt natürlich auch Leute, ich habe auch Kunden, die international erfolgreich sind, sieht es auch wieder ein bisschen anders aus. Aber auch dort ist es schwieriger geworden, weil die Verkäufe zurückgegangen sind. Oder dann muss man das Geld mit Live-Konzerten reinholen, mit Merchandise und so weiter und so fort.
Was wäre Ihre Einschätzung? Wer kann von der Musik heute leben?
Das sind längstens nicht alle und man muss sich einen Mix zurechtlegen, wie das geht. Und die Studierenden wissen auch, und wir sagen es ihnen auch, dass sie sich auf einen schwierigen Weg einlassen. Die Musikbranche ist ja sehr schlecht organisiert. Sie wird beherrscht von Marktführern, wo es sehr schwierig ist, neue Verdienstmöglichkeiten zu generieren. Das weißt du natürlich auch gut als Studiobetreiber. Das Tonträgergeschäft ist eigentlich weggebrochen, ist vor allem da, um Live-Auftritte zu promoten. Früher war das anders. Aber es gibt trotzdem viele Möglichkeiten. Auch in der Vermittlung, Musik für Kinder mit älteren Menschen, Unterricht, Auftritte, Arrangement, Produktion. Also es gibt die ganze Bandbreite. Und wenn wir sehen, wo unsere Studierenden landen, dann geht das von der Planstelle im Orchester eben zu Theatermusik bis zu Filmschaffenden oder Leuten, die dann in Redaktionen arbeiten, letztlich das Instrument zur Seite legen. Ich denke, es ist eine gute Ausbildung, die einem sensibilisiert im Umgang mit einem Kulturgut, aber man kann nicht von der Vorstellung ausgehen, dass man dann irgendwo eine organisierte, feste Stelle hätte. Die Branche ist ja auch sehr schlecht organisiert. Die Orchestermusiker sind organisiert, einigermaßen, da gibt es Tarifverträge. Aber als Jazzmusiker beispielsweise, ich meine, das ist Wildwuchs, das ist freier Markt, das ist klar.
Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt. Eben. Also die Musikszene ist sehr schlecht organisiert, oder? Also wenn wir von Tantiemen jetzt sprechen, also die Urheberrechtsabrechnungen, die jetzt im Parlament diskutiert werden, da ist einfach kein Druck von der Musikerszene da, von dieser Seite, um dort etwas zu ändern. Oder die Lobby ist zu klein, ist nicht gut organisiert. Es tut sich jetzt was, aber nach wie vor, aus meiner Sicht, ist das zu wenig, oder?
Wenn man den Jahresbericht der Suisa studiert, dann sind dort ziemlich interessante Zahlen drin. Das ist die Schweizerische Urheberrechtsgesellschaft. Und dort sieht man, dass der absolut größte Teil, vielleicht 90% der etwa 30.000 Mitglieder der Suisa, verdienen von den Tantiemen zwischen 0 und 1.000 Franken. Oder es gibt ganz wenige, die dann vielleicht 50, 100, es gibt vielleicht 2-3 Leute in der Schweiz, die erreichen 300.000-500.000 Franken. Die werden nicht mit Namen genannt in diesem Geschäftsbericht, aber man kann sich ungefähr vorstellen, wer das ist. Und das ist auch gut so. Ich meine, das soll so sein. Aber über die Urheberrechtssituation kommt wirklich wenig rein. Da ist ganz viel weggebrochen. Und Streaming-Downloads, das ist bei weitem kein Ersatz.
Ja, da sind die Zahlen erschreckend niedrig, was jemand verdient. Die Frage, woran verdient ein Musiker überhaupt noch? Das eine ist, okay, man studiert das und man kann nicht davon ausgehen, dass man wie ein Mediziner intern eine feste Anstellung geht und immer sicher Geld hat. Das ist sicher etwas, diesen Weg schlägt man dann ein. Das Zweite, was jetzt erwähnt wurde, ist auch zu sagen, es gibt eine gewisse Puzzlestrategie im Leben. Also man hat verschiedene eigentlich Berufe, die man ausübt. Man ist in verschiedenen Funktionen unterwegs. Aber woran verdient ganz konkret ein Musiker am meisten noch? Jetzt neben den Schauplätzen, wenn er vielleicht noch unterrichtet oder in andere Funktionen geht. Worüber kann ein Musiker am meisten Geld noch generieren? Über Live-Auftritte?
Denke ich mal, ja. Und Merchandise, wenn er sich gut organisiert. Das ist immer eine Frage der Organisation, oder? Also was man anbietet, eben was für Produkte bietet man an. Aber jetzt im Moment sicher Live-Shows und dann auch an den Live-Shows eben Merchandise, also T-Shirts und so weiter und Platten auch dort dann zu verkaufen. Das ist ein Weg, seinen Tonträger loszuwerden, Konzerte zu spielen, ja.
Ja, es gab ja vor ein paar Jahren dieses Schlagwort, die Ich-AG. Und das trifft immer noch zu. Wie Sie sagen, es ist ein Puzzle. Unterricht ist sicher ein gutes Metier. Es gibt ja auch zahlreiche Musikschulen. In jedem größeren Dorf oder in jeder Stadt in der Schweiz gibt es Musikschulen. Und wenn ich auch die Dozierenden bei uns anschaue, es hat kaum jemand eine 100%-Stelle bei uns. Die meisten Dozenten arbeiten bei uns zwischen 20 und 60%, sage ich mal, und haben daneben, wie du sagst, vielfältigste Engagements.
Und würden Sie beschreiben, ist der Markt vielleicht auch übersättigt? Es gibt ja auch, gibt es auch immer mehr, gerade junge Menschen, die sagen, Arbeit soll mehr sein als ein Geldverdienst. Gibt es mehr, die auch in einem künstlerischen Bereich arbeiten wollen? Erleben wir also auch eine Übersättigung des Marktes? Also erwarten auch zu viele von der Musik leben zu können? Oder ist es auch so prekär geworden, weil so etwas wie Tonträger eingebrochen sind? Wir leben in den Zeiten des Internets. Wie wäre da jeweils Ihre Einschätzung?
Ja, wenn man die Situation in Bern beispielsweise vergleicht mit derjenigen von vor 20, 25 Jahren, dann muss man sehen, die Bevölkerungszahl ist nicht gewachsen. Die Mobilität ist ein bisschen besser geworden, aber das Angebot ist explodiert. Und man ist ja im Kampf um die Aufmerksamkeit. Jeder Musiker, Musikerin will gehört werden. Und Aufmerksamkeit kann man nicht beliebig steigern. Nicht? Das ist wie Milch. Man kann nicht einfach endlos viel Milch kaufen und trinken. Das macht keinen Sinn. Also der Markt ist enorm gewachsen. Das Angebot ist enorm gewachsen. Und die Nachfrage ist nicht viel größer geworden. Das heißt, viel mehr Musiker streiten sich um denselben Kuchen.
Adrian Pflück, wie war da Ihre Einschätzung?
Würde ich auch sagen, ja. Ich kenne die Zahlen jetzt nicht genau. Ich bin immer vorsichtig, damit einen Anspruch zu haben, zu sagen, wie es früher war oder besser, schlechter. Ich kenne die Zahlen nicht, oder? Aber ich denke schon, dass das Angebot größer geworden ist, auf jeden Fall. Und ich denke aber auch, dass die Qualität zum Teil ein bisschen gelitten hat. Also die musikalische, inhaltliche Qualität und dass das auch eben ein bisschen zu einer Übersättigung geführt hat. Bei der Bevölkerung oder bei den Musikkonsumenten, oder? Weil ich sehe jetzt, wenn ich gewisse Labels sehe oder Musiker, die sich wirklich wieder um die Qualität kümmern, und zwar, dass das Hauptaugenmerk ist auf ihren Produkten, diese sind auch sehr gefragt dann. Also die Leute wollen wieder gut produzierte musikalische Bands hören, oder?
Ein Umstand, der das Ganze auch schwieriger macht als noch vor 10 oder 15 Jahren, ist, man ist mit seiner Musik heute quasi ab dem Moment Null in einer globalen Echtzeit Konkurrenz, oder? Also der Pianist, der Chopin spielt, der ist in Konkurrenz mit dem taiwanesischen und chinesischen Pianisten, der auch Chopin spielt. Die Informationswege sind so kurz. Die Booker, die schauen zum Teil gar nicht mehr die Dossiers an, sondern die wollen einen Clip sehen, YouTube, ganz schnell. Mhm. Oder? Also das heißt, der Konkurrenzkampf ist wahnsinnig schnell und durchsichtig geworden. Und das macht die Sache auch nicht einfacher, weil man zu diesem früheren, langsamen Weg von der lokalen Größe zur kantonalen, nationalen, internationalen Karriere, den gibt es so nicht mehr unbedingt. Mhm.
Aber wie muss sich denn ein Musiker heute vermarkten?
Was ich noch sagen wollte, ist eben, gerade mit YouTube-Videos, was ich Booker dann anschaue, und dann ist es wichtig, als Live-Act, wie schaut man aus auf der Bühne, wie tritt man, wie kommt man daher, ist man konkurrenzfähig mit einem amerikanischen Produkt, oder sag jetzt mal Lichtshow, Installationen, das ganze Soundprodukt muss sehr professionell daherkommen, weil das kann man alles auf YouTube heutzutage anschauen und beurteilen, oder? Das ist ein wichtiger Punkt, wo ich denke, wo gerade in der Schweiz man schon noch ein bisschen Nachholbedarf hat.
Ich bin total einverstanden, weil ich denke, in den letzten Jahren ist einfach der ganze Kontext, das Setting ist viel wichtiger geworden. Mhm. Also wo früher quasi ausschließlich das musikalische Produkt überzeugen konnte, muss heute viel mehr stimmen. Mhm. Das fängt genau, wie du sagst, damit an, wie man auf die Bühne kommt, wie man sich gibt, ob man einfach dort schon auch eine Präzision hat im Auftritt, im Licht, im Design, in den Covers, in der grafischen Gestaltung. Mhm. Alle diese Dinge sind enorm wichtig geworden.
Also es ist viel stärker eigentlich auch ein Gesamtprodukt, absolut, also auch absolut, von dem Musiker als Person. Noch einmal ganz kurz, Adrian Pflück, noch eine Frage. Vielleicht können Sie uns noch mal ganz kurz erklären, was Sie genau machen, um auch zu schauen, wo ist sozusagen Ihre Position, oder was tun Sie ganz konkret?
Ich arbeite im Moment fast hauptsächlich in einem Mastering-Studio. Also ich gebe der Musik den Feinschliff am Schluss, Studioproduktionen meistens. Und mache auch Schallplattenschnitt, also das heißt, ich bekomme Musik aus verschiedensten Bereichen, die ich dann, eine Kopie mache aus einer Mutterplatte, die dann ins Presswerk geht. Ich arbeite aber auch als Live-Engineer, also ich war live in der Schweiz und international viel unterwegs und kenne daher auch die Arbeitsbedingungen und die Szenen ein wenig, wie es im Ausland so funktioniert.
Das heißt, Sie befinden sich schon in einer auch Vermittlerposition, würden Sie das so beschreiben?
Zum Teil, ja, weil bei mir laufen ein bisschen die Fäden zusammen. Also ich kenne verschiedene Leute aus verschiedensten Bereichen und habe Einsicht in die Produktionsart und Weise, national wie international. Also ist auch sehr interessant, aber ja.
Und Sie, Peter Kraut, sind ja im weitesten Sinne auch ein Vermittler von jungen Musikern hin zu eigentlich dem Markt, wo man dann davon leben und überleben muss.
Genau, und wir organisieren vielleicht 200 Konzerte pro Jahr, die sind alle öffentlich. die finden mal vor weniger, mal vor mehr Publikum statt. Aber durchs Jahr hindurch schauen wir auch, dass wir mal in die Dampfzentrale gehen, eine große Kiste machen, ins Kulturcasino mit einem Solistenkonzert, Rhythmikfestivals in Biel für die Öffentlichkeit. Also wir schauen schon, dass wir gegen Ende des Studiums unsere Studierenden in realen Bedingungen präsentieren können.
Wo wir auch merken, dass das immer wichtiger wird. Es gibt neuerdings, Sie sprachen das auch an, die Musikszene sei nicht gut organisiert, im Sinne auch wahrscheinlich gewerkschaftlich nicht gut organisiert. Es gibt eine Initiative, auf die ich zum einen auch hinweisen möchte und zum anderen auch mit Ihnen diskutieren möchte. Es ist eine Initiative, ich weiß nicht, ob Sie sie kennen, Art Bad Fair. Die wurde im Februar 2003 von dem Musical-Produzenten Johannes M. Schatz gegründet, also ins Leben gerufen, kann man sagen, in Deutschland, schwappt jetzt über nach Österreich und die Schweiz. Art Bad Fair schreibt über sich selber, wir möchten offenlegen die traurigsten und unverschämtesten Künstlergagen und Auditionserlebnisse. Und Art Bad Fair hat goldene Regeln des künstlerischen Schaffens aufgestellt. Es ist eigentlich der Versuch, ein Regelwerk zu schaffen, zu sagen, ja, eigentlich eine übergreifende, man kann schon sagen, auch Gewerkschaft im weitesten Sinne. Und es ist unterteilt in diesen goldenen Regeln zu verschiedenen Funktionen. Unter einem Absatz steht, es heißt dort für Schulleiter und verantwortlichen Akademien, was jetzt an Peter Kraut ginge, ich verpflichte mich hiermit, dass ich die Curriculum erweitere auf die Vermittlung von Grundlagen der beruflichen Realität, zum Beispiel Arbeits- und Vertragsrecht, Kommunikation, Selbstmanagement, Work-Life-Balance etc. und unterstütze alle Maßnahmen, die es den Studenten und Schülern erleichtert, sich in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Würden Sie das, Herr Kraut, unterschreiben? Wird das so schon umgesetzt? Ich finde ja auch den Aspekt Work-Life-Balance interessant.
Wir versuchen so gut es geht. Die Woche müsste 80 Stunden haben, um alles unterzubringen, weil zum einen gibt's die musikalischen, inhaltlichen Sachen und dann gibt's eben diese ganze Situation rundherum. Wie gesagt, dafür engagieren wir Profis, Schauspieler, die Auftrittskompetenz weiterbilden, solche Dinge. Der Studienplan lässt einfach auch nur eine beschränkte Zeit zu und dann ist der Kostenfaktor. Wir sind von den Kantonsfinanzen abhängig. Man weiß, wie das in Bern steht mit den Kantonsfinanzen. Aktuell wird das diskutiert im Grossen Rat. Und es ist ein Spagat.
Ja, da hoffen wir, dass der Spagat gelingt. An Adrian Flück aus einem anderen Moment in diesen goldenen Regeln steht Bestimmung für Agenturen, Manager und Künstlervermittlung. Ich verlange grundsätzlich keine Vorfinanzierung durch Künstler. Das gilt insbesondere für Kosten, die im Bewerbungsverfahren entstehen. Wahrscheinlich hast du jetzt nicht so Bewerbungsverfahren. Aber was sagst du dazu? Würdest du das unterschreiben?
Das fände ich eine gute Sache, ja, weil ich sehr oft, dass Bands angefragt werden, um Geld einzuschießen in eine, für eine Produktionsfirma oder eine Managementfirma. Und das ist dann schon auch zum Teil ein bisschen, grenzt schon fast an Wucher, oder? Also, finde ich nicht sehr ethisch sehr vertretbar, was meistens passiert in diesen Szenen. Also, es wird auch ausgenutzt, dass Musiker Erfolg suchen, sage ich mal.
Das ist eine starke Abhängigkeitssituation natürlich und dort gibt es, wie du sagst, Leute, die das oder Agenturen, Veranstalter, die das ausnutzen und ich denke, wenn es gibt etwas wie ethische Grundsätze. Allerdings gibt es auch wieder Lichtblicke, We Make It, Plattform, nicht? Da ging jetzt die Story durch die Presse von dieser Basler Band, Bianca Story, glaube ich. Die haben 80.000 Franken selber aufgetrieben auf der sozialen Plattform. Und das könnten die auch nicht machen, wenn sie nicht fit wären auf der sozialen Plattform, wenn sie nicht wüssten, wie sie sich präsentieren müssen. Also es gibt durchaus auch neue Wege.
Ja, langsam aber sicher neigt sich das Gespräch zum Ende. Wir sind gespannt, wie sich das weiterentwickelt, der Musikmarkt, wie weit es auch passiert, dass die Musiker ihn stärker nutzen und gestalten können und weniger der Markt sie. Das ist zu hoffen, da sind wir uns, glaube ich, einig. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch mit Adrian Flück und Peter Kraut und liebe Hörer, auf Wiederhören.
Subkutan Talk.
Das ist der Subkutan-Talk auf Radio Bern Rabe zum Thema Musikbusiness zwischen Selbstverwirklichung und Selbstausbeutung. Nele Janke diskutiert mit dem Musiker und Dozent Peter Kraut und mit dem Sound-Engineer Adrian Flück. Das ist die letzte Subkutan-Sendung vor unserem Winterschlaf. Alle Subkutan-Sendungen gibt es als Podcast zum Abladen auf rabe.ch. Merci fürs Zuhören. Mein Name ist Julia Meyer. Tschüss zusammen.
Subkutan.
Rabe. Dieses Programm.